FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und wir haben heute das Thema Lob der Faulheit. Und ich habe dazu als Gesprächspartner Bertrand Stern. Er lebt in Siegburg, das ist im Kreis Köln. Und deshalb haben wir eine telefonische Verbindung. Es wird also ein Telefoninterview diesmal zu hören sein. Bertrand Stern ist deutscher Autor und freischaffender Philosoph. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich mit zivilisationskritischen Belangen, Aspekten des sich Freibildens, frei von Beschulungsideologie, und sein Film Karaba war in Göppingen kürzlich zu sehen. Ein Leben ohne Schule, darum geht es. Er beschäftigt sich mit Fragen zur Medizin, Gesundheit, Geld und Arbeit, Verkehr und Mobilität. Und wir haben nun, wie gesagt, heute das Thema Lob der Faulheit. Aber zunächst einmal nach Siegburg. Herr Stern, hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch ebenso herzlich wie Ihre Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Gespräch und bin gespannt, was wir alles gemeinsam erörtern werden.
Ja, dazu haben wir eine halbe Stunde Zeit und das Thema ist vielfältig, wie wir im Vorgespräch auch kurz dargestellt haben. Wird zunächst einmal der Einstieg erfolgen mit Lob der Faulheit von Gotthold Ephraim Lessing, einem Gedicht, das er zur Aufklärungszeit geschrieben hat und das ich den Hörern als Einstieg einfach einmal hier vortragen möchte. Lob der Faulheit. Faulheit, jetzt will ich dir auch ein kleines Loblied bringen. Oh, wie sauer wird es mir, dich nach Würden zu besingen. Doch ich will mein Bestes tun, nach der Arbeit ist gut ruhen. Höchstes Gut, wer dich nur hat, dessen ungestörtes Leben, ach, ich gähn, ich werde matt. Nun, so magst du mir's vergeben, dass ich dich nicht singen kann. Du verhinderst mich daran. Ja, Gotthold Ephraim Lessing hatte ein Loblied geschrieben, von dem das lyrische Ich, so viel möchte ich nur in diesem Punkt ein bisschen anmerken, dass es dies nicht singen könne, da es von dem Gegenstand des Gedichts selbst daran gehindert werde, dann tatsächlich ein Lied macht, in dem dann gesungen wird, dass über den Gegenstand des Liedes nicht gesungen werden könne. Ja, jetzt haben wir den Inhalt des Liedes, aber wir wollen uns auch ein bisschen über die Faulheit und das Lob der Faulheit unterhalten. Ich will zunächst mal anfangen, Faulheit, das ist so ein Begriff, ein bisschen negativ besetzt und von der Tradition her, dem traditionellen Verständnis, in der christlich-abendländischen Tradition gab es die 7 Hauptlaster. Und die Faulheit oder die Trägheit, die Arcadia, zählte dazu. Und selbst der Papst hatte geistliche und fleischliche Sünden verflucht, kann man nicht sagen, aber als schlecht verworfen. Und es gibt schon im 5. Jahrhundert die Psychomachia, wo Tugenden mit den Lastern kämpfen und natürlich die Laster besiegen und gewinnen. Und dieser Lasterkatalog wurde im 4. Jahrhundert erstellt und hielt sich bis ins 15. Jahrhundert, hat also eine lange, lange Tradition. Die Geschichte, ja, ich spreche mit einem Philosophen, Aristoteles Sokrates, 4. Jahrhundert vor Christus sind wir da, sagte, die Muse wäre der schönste Besitz von allem. Und die Muse scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich zu tragen. Auch für den würdigen Genuss der Muse müsse erzogen werden. Bei Ovid, das war um 0 Christus, also kurz nach Christus, lebte er. Er besang das goldene Zeitalter und die Erde sei vom Dienst befreit. Alle Früchte wachsen und können vom Menschen gepflückt werden. Solche Utopien hatte er damals schon beschrieben. Das Notwendige ist von selbst bereit und die Muße sei ein zentraler Teil eines guten Lebens im Sinne des verlorenen Paradieses. Bei Kant sieht Faulheit und Feigheit sind die inneren Barrieren. Er hatte noch ein drittes Laster, die Falschheit. Und man müsse das beschwerliche Geschäft des Selberdenkens auf sich nehmen. Das war im 18. Jahrhundert. Und wir kommen noch mal in das 20. Jahrhundert. Der Philosoph Bertrand Russell, der schrieb dann schon 1935 vom Ausgebranntsein, vielfältige oder einfältige Formen des Freizeitverhaltens kritisierte er. Und auch da ging es los mit der Krankheit, die akzeptiert werde, vor Überlastung. Das fing da schon 1935 an und er schrieb, wie gesagt, Lob des Müßigganges. Jetzt haben wir so eine kurze Abriss von dem, was philosophisch da schon angedacht wurde. Herr Stern, kommen wir jetzt zu Ihren Gedanken. Ich frage Sie, führt die Arbeit in die Sackgasse?
Wir sollten, glaube ich, bedenken, dass wenn etwas zum Laster erklärt wird, und zwar über Jahrhunderte, dann hat das den Grund, dass die Menschen offensichtlich noch in diesem Laster, in diesem angeblichen Laster lebten. Und das ist auch so, denn die Arbeit, wie wir sie heute verstehen, ist im Grunde erst im 15., 16. Jahrhundert zu dem geworden, was wir heute als Arbeit definieren. Nämlich etwas, was geleistet wird mit gewissen Konsequenzen, auf die ich noch zurückkommen werde. Das heißt also, in früheren Zeiten bis zum 15., 16. Jahrhundert galt es zwar als Laster, war aber doch selbstverständlich, sonst hätte es nicht bekämpft werden müssen oder brauchen. Und dann entsteht so ungefähr vor etwa 500 Jahren, ich sage immer mit der bürgerlichen Revolution, mit der Verstädterung, aber auch mit dem Protestantismus, entsteht dann eine neue Ideologie, eine Ideologie von Wachstum, von Eroberung des Lebens, der Natur, aber auch des Menschen, wobei alles, was erobert werden muss, im Namen der Zivilisierung geschieht, weil angeblich die Natur, der Mensch und das Leben böse, gefährlich sind und deshalb also erst in richtige Bahnen gelenkt werden müssen. Ja, und dann entsteht also dieser Eroberungszug und den bezeichnen wir heute mit dem Begriff Arbeit. Und das ist eine sehr problematische Angelegenheit, weil die Eroberung der Welt uns an den Abgrund geführt hat. Wir wissen heute, ich glaube, das brauchen wir nicht nochmals hervorzuheben, dass es so nicht weitergehen kann. Also wir sind am Ende einer Epoche, die über mehrere Jahrhunderte hindurch versucht hat, die Welt zu erobern, die Natur zu bändigen und den Menschen zu einem fleißigen Tier zu machen. Und heute sehen wir die Ergebnisse, sie sind katastrophal im wörtlichen Sinne des Wortes.
Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Arbeit flächendeckend, das war früher mal ein Traum, aber das ist schon längst nicht mehr möglich und auch machbar. Und meine Frage schließt sich an, wie würde denn die Erlösung aus dieser Sackgasse aussehen? Wäre es das Grundeinkommen, Herr Stern?
Also, zunächst einmal, bevor wir uns dem Thema Grundeinkommen widmen, sollten wir klären, was mit Arbeit gemeint ist. Und das ist gerade im Schwabenland von großer Bedeutung. Für mich ist zunächst einmal der Begriff der Arbeit ganz klar definiert, und zwar als eine ernsthaft betriebene Sache, die dem Geld, dem Konsum und der Freizeit, dem Erfolg oder dem Ansehen dient, zudem eine zählbare Leistung, also etwas, was man in Geld ausdrücken kann, und am allerwichtigsten, Arbeit ist sozialversicherungs- und steuerrelevant. Das heißt, Arbeit hat einen Einfluss auf unser Bruttoinlandsprodukt. So, und wenn ich jetzt diese Arbeit so definiere, wie ich sie gerade dargestellt habe, dann setze sie sich ab von einigen anderen Begriffen, die ich gerne hervorheben möchte. Denn Arbeit ist für mich nicht Aktivität, nicht sich beschäftigen, nicht die Aufgabe, nicht die Herausforderung, nicht die Pflichterfüllung, nicht ein Engagement, nicht das Schaffen im positiven Sinne wie ein Künstler, nicht ein Hegen oder ein Pflegen. Arbeiten ist nicht das sich einbringen, oder wie die Schweizer sagen, ein Krampfen, oder wie im Rheinland das Malochen, oder wie die Österreicher sagen, ein Hackeln. Das heißt also, Es gibt eine Eignung des Menschen oder eine Eigenschaft des Menschen, dass er aus dem Nichts heraus etwas schaffen, etwas erschaffen möchte. Er möchte aktiv und kreativ sein. Aber dieses ist nicht als eine Leistung zu verstehen. Und darin sehe ich zunächst einmal den großen Unterschied. Jetzt ist die Frage der Erlösung von Ihnen gekommen. Und diese Erlösung kann nicht von oben diktiert werden. Sie kommt von uns, aus uns heraus, indem wir zunächst einmal die Sackgassen sehen und erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Da gibt es aber noch ein anderes Merkmal, auf das ich hinweisen möchte. Es ist interessant, dass wir den Stellenwert der Arbeit in unserem Leben viel höher bewerten, als sie tatsächlich ist. Bei meinen Veranstaltungen amüsiere ich mich immer, die anwesenden Menschen zu fragen, was sie glauben, wie hoch der Prozentsatz der Lebensarbeitszeit ist im Verhältnis zur Lebenszeit. Und da kommen astronomische Zahlen heraus, und wenn man das genau errechnet, kommt man auf Zahlen wie etwa 5 oder 6%. Das heißt also, da beziehe ich mich auf die normale, reguläre Arbeitszeit, die heute noch als Vollzeit gilt, was ja schon an sich eine Ausnahme geworden ist. Das heißt also, wir haben eine völlig falsche Vorstellung dessen, was Arbeit ist, und wir haben auch völlig falsche Erwartungen. Was allerdings zutrifft und was dramatisch ist: Arbeit schafft Arbeit, sie vermehrt sich von selbst, sie ist an gewisse Bedingungen gebunden und sie produziert einen Stress, der unsäglich ist, und nicht nur unsäglich, sondern ungesund. Und da haben wir dann gewisse Merkmale, die Reaktionen des Menschen sind auf das Ungesunde. Und diese Merkmale, ich sage einfach mal Symptome, um diesen Begriff zu gebrauchen, diese Symptome wiederum schaffen neue Arbeitsplätze. Und dann haben wir wieder diese Spirale, auf die ich gerade hingewiesen habe: Arbeit schafft Arbeit. Das heißt, wir sind nicht glücklich, sie befriedigt uns nicht, diese Leistungsarbeit. Sie macht uns nicht wirklich glücklich, sie erfüllt uns nicht, und dann müssen wir kompensatorische Maßnahmen ergreifen. Das geht manchmal über den Konsum, das geht manchmal über den Erfolg und über das Ansehen, und das geht dann manchmal über gewisse Krisen, die wir dann bewältigen sollen, indem wir dann beispielsweise angeblich krank werden. Und dafür gibt es dann neue Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, und so weiter und so fort. Und all das schafft wiederum Arbeit. Nur deshalb, weil wir im Grunde nicht im Lot sind, weil wir keine Subjekte sind oder sein sollten, sondern weil wir uns haben zum Objekt der Arbeit machen lassen. Und das ist einfach höchst bedauerlich. Jetzt ist es ja, auf Ihre Frage zurückzukommen, stellt sich jetzt die Frage nach den Erlösungen. Und die Erlösung, wie ich gerade vorhin sagte, die Erlösung kann natürlich nicht von oben kommen. Die Erlösung kann nur von innen kommen, indem wir aufhören, uns wahnhaft süchtig als Arbeitstiere zu verstehen. Und vor allem auch, indem wir aufhören, unsere Töchter und Söhne, unsere Enkelinnen und Enkeln darauf zu programmieren, später mal Arbeitende zu werden, obwohl wir wissen, dass in diesem später diese Arbeit gar nicht mehr wird geben können und auch nicht geben wird. Dann gibt es aber die Problematik, die Sie angesprochen haben, mit dem sogenannten Grundeinkommen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das wird immer so genannt, als ob es dann etwas Paradiesisches wäre, als ob die Menschen dann plötzlich von Arbeit erlöst wären und sie dürfen dann, ja, wie ich beinahe spöttisch sagen möchte, sich auf die faule Haut legen dürften. Was ja eigentlich unsinnig ist, weil weder die faule Haut noch die Arbeit sind natürliche menschliche Eigenschaften. Warum ich aber gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen bin, würde ich gerne noch erläutern. Zunächst einmal habe ich einen begrifflichen Einwand. Ich sage nämlich, es geht nicht um ein Einkommen, es geht um ein Auskommen. Dass jeder Mensch ein Auskommen haben sollte, das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Aber ein Auskommen kann nicht, sollte nicht, meines Erachtens nicht an Geld gebunden werden. Indes ein Einkommen, na selbstverständlich, Geld ist. Der Betrag X oder Y, darüber streiten ja die Geister. Der zweite Punkt. Es gibt meines Erachtens einen politischen Einwand. Die Frage nämlich, wer regiert das Geld? Und da wissen wir doch, dass der Staat hier ein Monopol über das Geld hat. Das heißt, kann es jemand wirklich wünschen in einer demokratischen Welt, dass die staatliche Macht erweitert und vertieft wird? Ich glaube es nicht. Natürlich werden einige Menschen glauben, das Geld sei neutral. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Schön wäre es, wenn es nur ein Tauschmittel wäre. Aber ich glaube, es wird das Geld als ein subtiles Machtmittel missbraucht. Und deshalb möchte ich also nicht über das Geld diese Problematik lösen. Dann ist noch etwas anderes, was mir politisch wichtig ist. Das staatlich garantierte Grundeinkommen würde Sie und mich und jeden anderen Menschen zur Staatsbürgerin und zum Staatsbürger machen, das heißt also zum Büttel einer angeblich fürsorglichen Staatsmacht erniedrigen. Ich glaube nicht, dass das sehr kompatibel ist mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dann noch etwas. Es sind ja 6 Punkte, ich bin jetzt beim 4. Von welchem Wirtschaftssystem gehen wir denn überhaupt aus, die sich einen gewissen monatlichen Mindestbetrag vorstellen, der dann frei zur Verfügung steht? Ist das nicht etwas illusorisch? Auf der einen Seite von einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung abgehen zu wollen, die auf Profitmaximierung bedacht ist, und auf der anderen Seite sich vorzustellen, ich bekomme jeden Monat den Betrag X oder Y, das geht doch nur, dieser Betrag kommt dann nur zustande, wenn die Welt, die Natur und andere Menschen profitsteigend ausgebeutet werden. Können wir das wollen? Dann kommt als 5., was mir fast am wichtigsten ist, wir wissen doch, dass die allerwichtigsten Momente des Lebens ohnehin nicht als Geld auszudrücken ist oder zu erleben ist. Das heißt also, selbst mit dem Betrag X oder Y werde ich nicht unbedingt glücklich. Und dazu möchte ich noch als 6. letzten Punkt eine sehr persönliche Bemerkung anbringen. Ich lebe seit Jahrzehnten angeblich unter dem Existenzminimum und mir geht es gut. Und ich wüsste gar nicht, was ich mit einem Betrag X oder Y machen würde. Es würde mich eher blockieren und lähmen. Das heißt, ich bin nicht an einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich bin nicht darauf angewiesen, nicht deshalb, weil ich reich wäre, nein, sondern weil ich mich habe lösen dürfen und können und müssen von der Vorstellung, Geld würde glücklich machen. Wie der Volksmund sagt, man kann Geld einfach nicht essen. Deshalb also meine Einwände gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich sage, lass uns doch bitte eine Erlösung finden, die nicht auf Geld basiert, sondern die auf Erfüllung basiert, auf die Befriedigung der wahren Bedürfnisse und nicht nur auf der Befriedung einer gemachten Bedürftigkeit.
Sie hören die Sendung Durchblick. Wir haben heute das Thema Lob der Faulheit und ich spreche fernmündlich mit dem freischaffenden Philosophen Bertrand Stern. Er ist auch Autor und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit zivilisationskritischen Belangen. Lob der Faulheit, da schließt sich natürlich auch das Recht auf Faulheit an. Und Herr Stern, wie sehen Sie das im Kontext der Arbeitslosenzahlen?
Also Faulheit sollte aus meiner Sicht nicht so verstanden werden, wie etwa, wenn gesagt wird, ein Obst oder ein Gemüse sei faul, also im Zustand der Verrottung. Und auch wenn es um den sogenannten faulen Schüler geht, frage ich mich immer, ob dieser faule Schüler in welchem Zustand von Verrottung er sein soll. Also aus meiner Sicht ist das Quatsch. Nein, ich singe ein Loblied auf die Faulheit, weil ich der Meinung bin, die Faulheit ist sozusagen eine Eigenschaft des Menschen und darin unterscheidet er sich von anderen Gattungen. Weil aus meiner Erfahrung und Sichtweise der Mensch die einzige Gattung ist, die bewusst faul sein kann. Und ich betone bewusst, natürlich denken Sie, meine Damen und Herren, alle an die Katze, die da liegt und die angeblich faul ist. Nein, sie ist nicht faul. Wir Menschen sind dann faul, wenn wir tatsächlich bewusst sagen, jetzt gibt es für mich gar nichts anderes, als mich zurückzunehmen und von mir aus die Wolken im Himmel anzugucken oder sonst irgendetwas nicht tun, das Nichtstun. Denn, und das ist das Allerwichtigste, diese Stille, diese Leere, bitte mit Doppel-E, oder wie ich gerne sage, die Muße, bitte nicht verwechseln mit dem Müßiggang, diese Eigenschaften des Nichts also sind die Quelle dessen, was dann später entstehen kann, nämlich der Aktivität, nämlich des Kreativen. So. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes als die angebliche Arbeitslosigkeit. Denn die Arbeitslosigkeit, das ist so ein Begriff, der für mich genauso dumm ist, sage ich mal, wie der Begriff Nichtraucher. Als ob jemand, der nicht raucht, deshalb ein Nichtraucher ist. Nein. Und als ob jemand, der nicht in Arbeit steckt, deshalb ein Arbeitsloser wäre. Die normativen Prägungen oder wie ich gerne sage, die Norm der Normalität stimmen hier nicht. Jemand, der sich weshalb auch immer nicht in Arbeit befindet, ist zunächst einmal ein Mensch, der lebt. Und das bedeutet noch lange nicht, dass weil er jetzt nicht im Arbeitsprozess im üblichen Sinne drin ist, dass er deshalb nichts täte oder nicht im Gegenteil aktiv wäre. Ganz im Gegenteil. Um sich nur mal ein charakteristisches Bild zu machen, wir sind ja dieses Jahr im sogenannten Beethoven-Jahr und ich wüsste nicht, dass Beethoven in seinem Leben gearbeitet hätte. Er war ja unheimlich kreativ. Er war ja ein Genie. Aber gearbeitet in unserem Sinne, dass er also irgendwie am Fließband gestanden hätte oder sonst irgendwie seinen Garten umgepflügt oder dass er als Zahnarzt jetzt irgendwas gemacht hätte, nein, das hat er nicht. Und das ist ja das Besondere. Und das sind die großen, wichtigen Menschen in der Geschichte, die das Leben verdankt sich nicht der Arbeit. Das Leben verdankt sich dem kreativen Impuls und dem aktiven Impuls. Und diese Unterscheidung möchte ich gerne treffen. Ich wiederhole oder möchte noch hervorheben, Arbeit ist für mich etwas Beleidigendes, etwas, was Entwürdigendes ist, wohlgemerkt im Sinne der Entfremdung, so wie wir heute Arbeit als diese Leistung sehen. Und das Dramatische daran, auch das ist nochmals hervorzuheben, ist, dass wir immer noch versuchen, unsere Töchter und Söhne, unsere Enkel und Enkeln darauf zu programmieren, indem wir ihnen vorhersagen, sie müssten endlich anfangen, den Ernst des Lebens zu begreifen. Sie kennen ja alle den Satz, hast du nichts zu tun oder hast du nichts Besseres zu tun? Denk an deine Zukunft, was soll mal aus dir werden und dies und jenes. Das sind so typische Aussagen, die auf die Arbeit programmiert sind und die einfach in ihrer Dummdreistigkeit nicht besser wären, wenn sie immer zu wiederholt werden. Also befreien wir nicht nur wir uns selbst, sondern befreien wir doch auch, erlösen wir unsere Töchter und Söhne von dieser Dummheit und ermöglichen wir ihnen, das zu sein, was sie sind, nämlich Menschen, die als Menschen aus dem Nichts heraus die Potenz des Aktiven und des Kreativen finden.
Herr Stern, ich komme zu meiner letzten Frage und zwar zu dem Bereich Arbeit und Schule. Was können Sie den Hörern dazu sagen?
Ja, das ist etwas sehr Komplexes und sehr Interessantes, denn die Schule, wie wir sie heute kennen, in ihrer Zwanghaftigkeit, ist ja ein Produkt des preußischen 19. Jahrhunderts und ist entstanden sozusagen als Pendant zur Arbeit, aber zugleich auch als Vorbereitung auf die Arbeit und zugleich auch als Schutz vor der Arbeit, denn im 19. Jahrhundert wurden ja die Menschen völlig ausgebeutet und zwar so früh wie nur möglich. Und als die Fürsten feststellten, dass sie keine Soldaten mehr haben konnten, weil die 16-, 17-, 18-Jährigen schon ganz verkrüppelt waren, da haben sie die Reißleine gezogen und haben eine Maßnahme ergreifen müssen, um sozusagen Kanonenfutter später zu haben. Und die von ihnen getroffene Maßnahme wurde dann als besonderen Humanismus verkauft und das war dann eben die Schule. Das heißt, die Schule war nach außen hin angeblich ein Schutz, aber in Wirklichkeit nur eine Vorbereitung auf eine Militarisierung der Gesellschaft und zugleich auf eine Arbeitsleistung. Jetzt stellt sich die mehrfache Frage, erstens, ob wir diese Schule überhaupt noch mit unserem Gewissen vereinbaren können, wenn Menschen konkret Nein sagen. Zweitens, ob diese Form, die typisch deutsche Form des Schulzwangs, kompatibel ist mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und drittens, wofür es eine solche Schule geben soll, in Anbetracht der Tatsache, dass Menschen, also wenn wir unsere Töchter, unsere Söhne betrachten, die sagen wir mal 10 Jahre alt sind und noch also 70, 80 Jahre vor sich haben, in diesen 70, 80 Jahren wird sich so viel tun, dass es völlig idiotisch ist, sie heute zu programmieren, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die schulischen Programmierungen nach Maßstäben erfolgen, die weitgehend dem 19. Jahrhundert zu verdanken sind. Also sollten wir da doch wahrscheinlich zur Vernunft kommen und tatsächlich sagen, stopp mal, der Wunsch, der Wille, die Potenz dieser jungen Menschen ist unvereinbar mit der Ideologie, ich sag mal, des preußischen 19. Jahrhunderts, in der Leistung und Fleiß und Disziplin und so weiter vordergründig waren. Heute ist genau etwas anderes vordergründig. Und deshalb kann ich nur ein Loblied auf die Faulheit singen und natürlich dieses Loblied dann auch auf den sogenannten faulen Schüler übertragen. Wahrscheinlich ist der sogenannte faule Schüler ein besonderes Genie und dieses Genie sollten wir nicht einfach auf die Müllhalde kippen und sagen, du bist abnorm, sondern wir sollten im Gegenteil merken, spüren, fühlen und respektieren, dass das wahrscheinlich ein toller Mensch ist. Jedenfalls sind die Menschen, die auf die Arbeit programmiert sind, nicht diejenigen, die die Welt werden retten können. Daran glaube ich. Und das ganz Wichtige dabei, im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte bin ich immer mehr Menschen begegnet, die das erkannt haben, die das für sich erkannt haben und die einfach gesagt haben, Schluss damit. Aber nicht nur für sich, sondern natürlich auch für die junge Generation. Das heißt, solange es diese Schule gibt, wie wir sie heute haben, wird es diese Ideologie auch weiter geben, diese Ideologie der Arbeit. Da wir sie aber nicht mehr haben, sollten wir dann auch diese Schule in Frage stellen. Und das ist ja eines der Tätigkeitsfelder, denen ich mich widme, unter anderem auch in dem von Ihnen genannten Film Karaba, ein Leben ohne Schule. Das ist nämlich ein visionärer Film, in dem es gerade darum geht, wie es wäre, wenn Menschen die Möglichkeit hätten, frei sich zu bilden in einer Welt jenseits der Schule.
Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich habe gesprochen über Lob der Faulheit mit dem deutschen Autor und freischaffenden Philosophen Bertrand Stern. Herr Stern, ich danke Ihnen für das Interview.
Ich danke Ihnen und vor allem Ihren Hörerinnen und Hörern auch sehr herzlich. Ich hoffe, dass meine Aussagen als eine Einladung zur Reflexion verstanden werden konnten. Es gibt keine Patentlösung, wie Watzlawick gesagt hat. Es gibt nur Anregungen und ein jeder Mensch möge sich auf diese Anregung einlassen. Worauf ich mich natürlich sehr freue, ist natürlich auf Kommentare, auf Anregungen meiner von anderen an mich oder an kritischen Anmerkungen. Also jedenfalls, ich bin sehr dankbar, wenn es dann zu einem Dialog kommt. Und wer für diesen Dialog noch Material braucht, da gibt es ja Publikationen, die ich auch zu diesem Thema gemacht habe, sodass Menschen gerne da weiter lesen oder sich informieren können.
Wir haben gesprochen über Arbeit, die in die Sackgasse führt, was da Erlösung sein könnte, wie das Grundeinkommen aussieht. Dann haben wir gesprochen über Recht auf Faulheit im Kontext der Arbeitslosenzahlen und Arbeit und Schule. Der Ausbruch aus einer ideologischen Einheit, nämlich der Arbeit und dass der Mensch nicht mehr Objekt ist, sondern als Subjekt gesehen wird, das wird die Schlussfolgerung sein. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.